Wir schauen uns das Modell der Stiftshütte an. Die Stiftshütte ist ein mobiler Tempel, so für das Volk Israel, das unterwegs war aus Ägypten, aus der Sünde und aus der Sklaverei in das verheißene Land, ins neue Jerusalem. Zeig mal gerade das Bild der Stiftshütte bitte, Jana. Und das ist ein Nachbau, den man irgendwo sehen kann. Und wir haben uns jetzt auf einen Weg begeben. Hier sieht man es nicht mehr. Da ist ein Eingangstor. Hier haben wir einen Brandopferaltar, hier haben wir ein Waschbecken und hier ist der eigentliche Zeltbereich. Da gibt's einmal den vorderen Zeltbereich, wo, wie ich hier schon gezeigt habe, einmal der siebenarmige Leuchter, wo ein Tisch mit Schaubrot, mit Broten drauf ist und ein Räucheraltar. Wer jetzt sagt, oh schade, ich weiß jetzt gar nicht, wovon der David redet, unter www.gospelhaus.de können wir die Predigten nachhören, können wir auch empfehlen. Und ich weiß gerade, kannst du ja auf Facebook teilen oder sonst irgendwie. Und wir möchten uns heute und so in die Herzkammer dieser Stiftshütte begeben. Hier, wenn wir das uns hier nochmal anschauen, wenn ihr über die Kanzel drüber gucken könnt. Ah ja, dann seht ihr nicht. Also jetzt seht ihr nicht. Also hier ist es so, der ganze Bereich hat ungefähr 2/3 Vorraum. Da dürfen nur Priester rein und 1/3 Allerheiligstes. Und da darf nur ein hoher Priester einmal im Jahr hinein. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das ist mal ein Extra-Thema. Aber wir schauen uns an, was da drin, sich befindet. Und zwar möchte ich mit uns 2. Mose Kapitel 25 ab Vers 10 lesen. Wir können es hier mitlesen. Fertige eine Lade aus Akazienholz an, 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Wenn eine Elle 50 Zentimeter sind, es ist ungefähr 1,25 Meter auf 75 auf 75 Zentimeter. Überziehe sie innen und außen mit reinem Gold und bringe ringsum eine goldene Zierleiste an. Gieße 4 goldene Ringe dafür und befestige sie an ihren 4 Ecken, 2 Ringen auf jeder Längsseite. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überziehe sie mit Gold. Steck die Stangen in die Ringe an den Längsseiten der Lade, damit man die Lade tragen kann. Die Tragestangen sollen immer in den Ringen bleiben und dürfen nicht herausgezogen werden. Lege die Gesetzestafeln, die ich dir geben werde, in die Lade. Fertige dann eine Deckplatte aus reinem Gold an. Sie soll 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen und 1,5 Ellen breit sein. Fertige danach 2 Cherubim aus getriebenem Gold auf beiden Enden der Deckplatte an. Den einen Cherub auf der einen Seite und den anderen auf der gegenüberliegenden Seite. Die Engel und die Deckplatte sollen zu einem Stück verbunden werden. Die Gesichter der Cherubim, wer sich wundert, was Cherubim ist, Engel sind gemeint. Die Gesichter der Engel oder Cherubim sollen einander zugewandt und gleichzeitig auf die Deckplatte gerichtet sein. Ihre Flügel sollen nach oben ausgebreitet sein und die Deckplatte abschirmen. Leg die steinernen Gesetztafeln, die ich dir geben werde, in die Lade und verschließe sie mit der Deckplatte. Dort will ich dir begegnen aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Soweit die Beschreibung von dieser Bundeslade. Lade hat sowas wie, heißt eigentlich so ein bisschen mehr wie ein Kasten. Ich habe ja auch so ein Bild mitgebracht, wie das ungefähr aussehen könnte. Das ist natürlich jetzt extrem stark verziert. Ist wahrscheinlich viel schlichter gewesen, aber so 1,25 Meter mal 75 mal 75 Zentimeter. Hier diese Engel, die ihre Flügel so ausbreiten, sich zugewandt und auf die Deckplatte gerichtet, der Kranz herum, die Stangen, die Ringe, soweit mal ein Modellversuch, wie das aussehen könnte. Wir haben uns die Stiftshütte von angeschaut in den letzten Wochen von außen nach innen. Ich bin mit euch den Weg von hier vom Vorhang über die verschiedenen Utensilien bis hierher in zur Bundeslade gegangen. Interessanterweise, als Gott dem Mose den Auftrag gegeben hat, die Stiftshütte zu bauen, da ist die Bundeslade das erste Stück, das gemacht werden soll. Gott beginnt bei der Offenbarung bei sich selber. Er fängt erstmal mit sich an. Und das möchte ich jetzt in den nächsten Schritten erläutern. Wir haben, was wir auch an den anderen Utensilien hier beim Rauchopferaltar und bei dem Schaubrotetisch haben, wir haben hier das Akazienholz mit Gold überzogen, als Baumaterial verwendet werden soll. Akazienholz, ich habe da meinen Akazienbaum mitgebracht. Akazienholz oder Bäume sind nicht besonders schön anzusehen. Also es gibt echt schönere Bäume. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Baum, wo du so sagst, wow, yeah, tschakka. Aber Akazienholz hat diesen Aspekt, dass es sehr sehr formstabil und verwindungsfrei ist. Und Holz hat ja bekanntlich die Eigenschaft, Holz ist echt ein vergänglicher Rohstoff. Das heißt, Holz kann ganz schnell, oder Holz kann verbrennen. Und dieser Aspekt, dass auch dieses Möbelstück sowohl aus Holz, aber auch aus Gold ist, gibt uns wieder zu verstehen und mit Nachdruck dieses, wenn wir das auf Jesus anwenden, dass wir sehen, Jesus ist zu 100% Mensch, aber dieses Gold, mit dem es überzogen ist, er ist aber auch zu 100% Gott. Gold ist der höchste Wert, den es damals gab, im Orient sowieso. Das war so quasi reines, kostbar, reines, unverfälschtes Gold war der höchste Wert. Und das ist so Gott gleichzusetzen. So, aber Akazienholz ist eben verwindungsfrei. Jesus hatte ein fehlerloses Leben. Der hatte einen aufrechten Gang. Er hatte ein klares Rückgrat. Er war klar in dem, wie er als Mensch gewesen ist. An ihm wurde keine Sünde gefunden. Was für ein tolles Bild. Und dann haben wir dieses Gold als das Göttliche, der aus unvergänglichem Material ist. Dann haben wir die Zierleiste bzw. den Kranz, den wir auch bei dem Schaubrottisch und auch bei dem Rauchopferaltar haben. Und diese Zierleiste kommt jetzt hier ein bisschen schwach raus, weil alles andere extrem wild verziert ist. Zierleiste hat diese Markanz von einer Krone, von einem von Jesus, dem König oder dem Gekrönten. Dann sind da Ringe und Tragestangen dran versehen. Und da möchte ich später drauf zurückkommen, warum hier entsprechend so Ringe und Tragestangen vorhanden sind. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar ist es dann da eine Deckplatte mit zwei Cherubim. Hallo Obi, die Zeit bleibt. Schön, dass du da bist. eine Deckplatte mit zwei Cherubim obendrauf. Diese Cherubim, habe ich schon gesagt, sind also Engel. Und interessanterweise in meiner Übersetzung, hier steht Deckplatte. Das ist ein bisschen missverständlich, wenn wir kurz mal auf das Bild nochmal gehen. Man könnte ja meinen, weil hier drin liegen ja dann Utensilien, dass diese Deckplatte meint eine Abdeckplatte. Aber eigentlich ist diese Platte, die da gemeint ist, in der hebräischen, vom hebräischen Wort her abgeleitet, von einem Zeitwort abgeleitet, das ursprünglich eigentlich zudecken, verhüllen, bestreichen, gewöhnlich aber mit Sühnen und Versöhnen wiedergegeben wird. Und so hat kann man auch zu dieser Deckplatte, nicht zum Gesamten, sondern zu dieser Deckplatte Sühneplatte oder Gnadenstuhl benennen. Und auch da möchte ich dann drauf eingehen, wenn wir uns mal mit dem Priesterdienst, der einmal im Jahr stattfindet, wollen wir dort drauf näher eingehen. Warum heißt es hier Sühneplatte und was hat es damit auf sich? Da sind zwei Cherubim, zwei Engel sich zugewandt, auf diesem Möbelstück angebracht. Und in der Bibel sind Cherubim Engel von hohem Rang, die für besondere Aufgaben herangezogen werden. Und diese sind einander zugewandt auf dieser Platte. Ich möchte einen kleinen Einschub machen. Wo finden wir noch diese zwei Engel, die sich gegenüber sitzend oder stehend sind? Und das habe ich jetzt nicht hier als Bibelstelle auf meiner Präsentation. Ich lese es euch vor, ihr könnt es in euren eigenen Bibeln nachlesen. Und zwar in Johannes 20, ab Vers 11. Und zwar ist es, als Maria am Auferstehungstag, also wir wussten, dass es der Auferstehungstag ist, sie wusste es nicht, am dritten Tag nach der Kreuzigung sich Richtung Grab bewegt. Und dann heißt es hier in Johannes 20, ab Vers 11, Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein in das Grab. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du, fragen die Engel. Was für ein interessantes Bild. Zwei Engel sind dort, wo Jesus lag, wo er als seinen nachdem er gestorben war, dran lag und wo aber die Kraft der Auferstehung war. Zwei Engel, einer auf der einen, einer auf der anderen Seite. Auch da kommen wir dann drauf, wenn wir uns Yom Kippur anschauen. Ein besonderes Fest, an dem das einzige Mal ist, wenn der Hohepriester im Jahr dort dieses Allerheiligste betreten darf. Im Inneren kommen dann folgende Utensilien hinein und nach 2. Mose 25, da lesen wir, im Inneren kommen die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten hinein, beziehungsweise eigentlich steht da geschrieben 10 Wörter. Später ist dann noch die Anweisung in diese Bundeslade, ein Krug mit Manna und Aarons Stab hineinzutun. Das lesen wir nach in Hebräer 9, Vers 4. Und da heißt es, der Autor des Hebräerbriefes schreibt hier Folgendes. In diesem Raum befand sich ein goldener Räucheraltar, also er geht vom Gesamten aus, ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, Bundeslade genannt, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Manna, den Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte, und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Wenn ich gesagt habe, Gott fängt bei der Offenbarung bei sich selber an, kann uns dieser diese Bundeslade, einiges über Gott mitteilen. Wo steht die Bundeslade im Allerheiligsten? Es ist quasi im Herzstück der Stiftshütte. Es ist das Herzstück. Von wo aus möchte Gott mit den Menschen kommunizieren? In 2. Mose 25, Vers 22 heißt es, dort will ich dir begegnen aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte des Bundes stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was sagen uns denn die Utensilien, die in dieser Lade drin steckten? Wir haben da einmal, was reden die Gesetzestafeln? Was sagen die, wie wir sie klassisch nennen, die 10 Gebote? Was sind die 10 Wörter? Sie fangen erst mal damit an, dass sie das Verhältnis zwischen uns und Gott klären. Die ersten 3 beziehungsweise 4 Gebote, wo es darum geht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und ihnen dienen. Du sollst den Feiertag oder den Sabbat heiligen. Erstmal wird in der Offenbarung von Gott das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen geklärt. Was ist zwischen uns? Wie soll unser Verhältnis aussehen? Und dann kommen wir auf die zwischenmenschliche Ebene. Und dann geht es um diese Dinge wie Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten und nicht das Begehren, was dem anderen gehört, ob's Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was der hat. Danke. Aber die geht noch schlechter, glaube ich, dieses Mikrofon. Okay? Also gut, dann bleibe ich da. Das leuchtet nur rot. Okay. Gott offenbart sich uns als ein Gott der Beziehung und der Begegnung. Erstmal zwischen ihm und dann auch zwischen Menschen. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und das ist echt genial. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und die Wörter sind diese 10 Gebote oder 10 Worte. Worauf beziehen die sich? Johannes 1, ab Vers 1 kommt der Hymnus, den der Evangelist Johannes dort anbringt. Man muss wissen, ich bin jetzt kein Sprachforscher, aber ich habe mir sagen lassen und auch nachgelesen, dass Johannes den Wortschatz so ungefähr eines 10-11-Jährigen hatte. Der hatte keine komplexen, komplizierten Fremdwörter der damaligen Zeit verwendet, sondern mit ganz einfachen, schlichten Wörtern hat er das ganze Evangelium geschrieben. Auch mit relativ geringem Wortschatz. Aber er hat etwas geschafft, auf den Punkt zu bringen. Und da heißt es in Johannes 1, Abvers 1, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und das Leben schenkt, und dieses Leben schenkte allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Ich habe gesagt, die Stiftshütte, der Bau, das erste Möbelstück war die Bundeslade. Und hier kriegen wir mit, das Erste, was sich geoffenbart hat, war das Wort Jesus, das Wort, das Gesprochene, das lebendige Wort. Wenn wir auf diese Gesetzestafeln gucken, dann sollten wir nicht drauf gucken wie Altes Testament, jetzt leben wir in der Gnade, sondern das repräsentiert Jesus. Da ist Jesus drin. Das Zweite, was hier drin ist, ist Aarons Stab. Ich habe das bei dem
bei der Menora, dem siebenarmigen Leuchter, uns schon erwähnt, dass dieser Leuchter wurde mit Mandelblüten, Mandelknospen und verziert. Und hier heißt es, dass Aarons Stab eigentlich ein Stab von einem Mandelbaum ist. Und der Begriff oder der Wortstamm des Mandelbaums kommt eigentlich aus dem Wort eilen. Und das stimmt nämlich mit der Tatsache überein, dass der Mandelbaum der erste Baum ist, der im Frühjahr zu blühen beginnt. Es ist so quasi der den Frühling ankündigt. An Aarons Stab trieben Blätter, brachte Blüten und reife Mandeln hervor. So lesen wir in 4. Mose 17, Vers 8. Und was ist hier für uns für ein Bildnis, wenn wir in diese Truhe hineinschauen? Dass wir sehen, ein toter Stab, ein vom Lebenssaft abgetrennter, von dem nichts mehr kommen kann, der ist der Erste, der wieder zum Leben erweckt wird und Frucht bringt. Und was für ein Bild für Jesus, der als Erster aus dem Grab aufsteht und für seine priesterliche Aufgabe bereit ist. Kolosser 1, Vers 17. Er war da noch bevor alles andere begann. Wir hatten es in Johannes von am Anfang war das Wort. Und hier, er war noch da, bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Dieser Aarons Stab, dieser totgemachte Stück Holz, ist zu neuem Leben erweckt. Von Anfang an war da. Und Lasso hat uns letzten Sonntag so intensiv auch darauf eingestimmt, was es bedeutet, in welcher Identität leben wir eigentlich hier auf der Erde? In welcher Identität lebst du und ich? Wir haben es dann auch davon gehabt, dass verschiedene Familien, die hier in Babenhausen aufgewachsen sind, je nachdem gibt es ja auch hier ganz große Immobilien, hierarchische Familien, patriarchische. Wer dort in so einer Familie aufwächst, der lebt mit einer ganz anderen Perspektive im Blick auf die anderen Menschen. Wahrscheinlich manchmal ein bisschen ungesund, so sich was Besseres empfinden. Das will ich denen nicht unterstellen. Aber in welche Identität leben wir unser Christsein? Und ich muss sagen, wenn ich in diesen Bundeslade hineinschaue und dann merke ich, dieser Gott offenbart sich selber und er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm kommen, um in geklärten Beziehungen miteinander zu kommen. Er, der von Anfang an da war, er, der der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist. Also mich haut das um. Ich hatte dem, mit dem ich gejoggt bin, gesagt, ja, unsere Leute, manchmal stehen sie auch auf und rufen Halleluja und klatschen zwischendurch und so. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen üben, falls der dann mal kommt, dass der dann nicht denkt, ich habe dem Märchen erzählt. Also, mich haut es um. Okay, gut. Wenigstens der Thomas ist dabei. Aber bei dir ist es ja auch normal, oder? Dann haben wir noch das Manna. Also interessanterweise, Manna war diese Nahrung, dieses Brot aus dem Himmel, das in der ganzen Wüstenzeit dem Volk Israel zur Nahrung diente und dadurch lebenserhaltend für das verheißene Land Kraft gegeben hat. Und das Spannende an Manna war, dass an 6 Tagen in der Woche war so, dass egal wie viel Manna jeder gesammelt hat, er sollte nur so viel aufheben, wie er für sich selber an dem Tag braucht. Und wenn er mehr hat, den anderen geben. Und er konnte es nicht für den Folgetag aufheben, außer am Tag vorm Sabbat. Dann war doppelt so viel Manna da und dann hat es auch über den Sabbat gereicht. Und das ist für mich ein ganz markanter Punkt, warum man sich das nicht irgendwo biologisch erklären kann, was für ein Insektensekret das vielleicht war, das die da als Manna bezeichnet haben. Weil erklär mal einem Insekt, dass es 6 Tage lang produzieren soll, an einem Tag nicht, aber am Vortag dafür doppelt so viel. Also biologisch, also das geht nicht. Hier haben wir es mit einem lebendigen Gott zu tun, der sein Volk versorgt hat. Und was sagt uns das Manna als Brot des Lebens, das hier und jetzt ist interessanterweise, obwohl es immer das Manna nur für den Tag genießbar war und am nächsten Tag voller Würmer war, in der Bundeslade himself, dort drin, war ein Krug Manna und dieses Manna war immer frisch. Und das war immer in Gedenken an dem, was da passiert war, an der Versorgung im Himmelsmanna. Und was gibt uns das wieder für ein Bild? Haben wir da ein Bild auf Jesus hin? Ja, ich habe eins. Johannes 6 heißt es ab Vers 32, Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und Vers 57 heißt es dann weiter, ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Was für ein cooles Bild. Wir haben hier diese Gesetzestafeln, das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Wir haben diesen Stab Aarons, der mit Mandelblüten, der erste totgemachte Stab, der zu neuem Leben erweckt ist. Was für ein tolles Bild auf Jesus. Und wir haben dieses Manna, das Brot des Lebens, das uns die Kraft gibt, wenn wir es täglich essen, um in die Verheißung des neuen Jerusalems, den Himmel, wie auch immer wir das nennen wollen, uns ans Ziel bringt. Und dann haben wir, und jetzt komme ich auf die Ringe und Tragestangen zurück. Und keine Angst, ich lege da jetzt nichts sehr Mystisches hinein. Die Ringe und die Tragestangen, die dort an diesem Bundeslade sind, können wir sie noch mal kurz zeigen? Hier kann man es erkennen. Das Herzstück, wo das Leben ausgeht, ist die Bundeslade. Und die Bundeslade ist beweglich. Und ich möchte dich fragen, was ist eigentlich in deinem Herzen drin? Wir sehen hier im Zentrum des Tempels, im Zentrum der Stiftshütte, das, wo wirklich am besten abgedeckt, abgeschützt ist, da ist die Gegenwart Gottes leibhaftig. Und sie ist beweglich. Was ist in deinem Herzen drin? Hast du noch andere Sachen in deinem Herzen drinstehen als die Gegenwart Gottes? Als dieser Jesus, der das Wort Gottes ist? Als dieser Jesus, der das Brot des Lebens ist? Als dieser Jesus, der der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist? Was ist in deinem Herzen drin? Hast du noch andere Sachen drin? Oder ist da allein die Offenbarung Gottes drin? Und darf Gottes Gegenwart dich noch beweglich halten? Als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, ist das Volk Israel durch die Wüste gewandert. Die waren unterwegs. Wie oft erlebe ich in mir, dass wir ja vielleicht auch einfach manchmal festgefahren sind. Unsere festen Ansichten, unsere festen Meinungen über Dinge haben. Ich weiß noch, wie ein Freund von mir, ihr kennt ihn, viele kennen ihn, Framok Kaltenbach, wir hatten uns nur, er hatte gesagt, so vor 10, 15 Jahren hat er sich überlegt, soll ich wirklich noch damit anfangen, mir einen PC kaufen und meine ganze Gemeindearbeit über einen PC organisieren? Ging doch bisher so auch immer. Heute lachen wir drüber, nein, das ist undenkbar, so ganze Kommunikation, alles, was man so heute machen kann. Das ist ja aber nur was ganz Banales. Inwieweit ist aber so, dass Gott dich noch bewegen kann zu Menschen hin, die ihn noch gar nicht kennen? Inwieweit ist Gott noch dabei, dich bewegen zu dürfen, dich an einem Dienstbereich in der Gemeinde vielleicht einzubringen, wo du vielleicht sagst, also mir ist eh alles zu viel, meine Arbeit raubt mir sämtliche Kraft und ich habe keine Ressourcen mehr für Gemeinde? Oder darf dich Gott in deine Berufung hineinbringen? Ich glaube, dass ein Job, der dir sämtliche Lebenskraft aussaugt, sollte nicht eine Argumentationsgrund sein, sich nicht ins Reich Gottes einzubringen. Ich glaube, manchmal ist ja so, wenn uns Sachen Kraft rauben, dann sollten wir uns doch damit beschäftigen, wo wir auch Tankstellen haben, auftanken können. Und ich erlebe das für mich selber, dass ich, natürlich brauchen wir Erholungsphasen. Und ich war echt am Donnerstag platt, der ganze Tag nach unserer Muffins-Party mit all den 50 Kindern, die wir da betreut und ihnen was von Jesus Liebe weitergegeben haben. Und dann braucht man Erholung, ganz klar. Aber ist Gott noch, darf Gott dich noch bewegen? Darf Gott dich noch bewegen? Oder hast du andere Sachen in deinem Herzen drin, die dir auch wichtig sind und die da bitteschön mit in deinem Allerheiligsten drin sein dürfen? Ich mag dich heute Morgen aufrufen, herausrufen. Wir gehen auf Weihnachten zu. In nicht mal 2 Wochen ist Heiligabend. Und wir feiern, dass Jesus auf die Erde kommt, im Gedenken, dass er als Kind im Stall zu Bethlehem geboren ist. Und wir singen nicht alle Jahre wieder, kommt Christus hinunter, sondern wir erinnern uns an Weihnachten daran, dass er eines Tages als König, als Herrscher, als nicht nur Anfänger, sondern als Vollender hierher kommt. Und die Frage ist dann, was wird er in dir und in mir vorfinden? Menschen, die in ihrem Herzen auch andere Dinge weiter gesammelt haben über die Zeit. Und dann denke ich so an die 10 Wörter, 10 Gebote, heißt es da unter anderem, du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und ihnen dienen. Und wie sind wir manchmal in Mühlen drin, wo wir Sachen die Ehre geben, die gar nicht Gott ehren? Wie sind wir manchmal in Zugzwänge drin? Und ich möchte dir zurufen, Gott möchte, dass wir uns davon frei machen, wirklich frei machen. Und wenn du in deinem Herzen heute Morgen auch sagst, ich möchte mein Herz befreien von allem Schrott und ich möchte mich da ganz neu drauf einlassen, dass der offenbarende Gott, der das Brot, der das Wort und der das Leben ist, dass der in mir Raum nehmen darf, vielleicht auch wieder ganz neu, dann möchte ich jetzt so hier die Gelegenheit bieten. Wir schließen die Augen. Jesus, uns beschäftigen manchmal den lieben langen Tag so viele Dinge. Und es ist nicht fair und ich möchte auch wirklich von dir mich führen lassen, dass ich nicht über andere Menschen urteile, wie viel Kraft sie haben, wie viel sie wo immer hineingeben. Reich Gottes ist da, wo wir sind. Reich Gottes ist nicht Gemeinde allein und nicht der Dienst, der sichtbar in der Gemeinde ist, ist ein Dienst vor dir, sondern der Dienst im Reich Gottes ist dort, wo wir uns bewegen und wo wir deinen Namen groß machen. Und so lass uns da echt weise sein im Umgang, im Beobachten und im Urteilen über andere Menschen. Aber Jesus, ich bete jetzt, dass jeder von uns auch reflektieren darf, was ist eigentlich in meinem Herzen drin? Steht da noch was anderes als die Offenbarung von Jesus? Als Jesus, der das Leben, als Jesus, der die Nahrung, als Jesus, der das Wort Gottes ist? Herr, ich möchte jetzt hier eine Reaktionszeit einfach ermöglichen. Und so schenk du uns jetzt in dieser Stille, die wir jetzt haben werden, dass wir ganz persönlich, du mit jedem Einzelnen, echt abmachst. Was schmeißen wir raus und was bleibt drin? Und dass wir vielleicht auch dann in den nächsten Tagen die Kraft haben, die Dinge auch zu verändern, die uns vielleicht hier manchmal lähmen und blockieren. Und so nehmen wir uns jetzt eine Zeit der Stille des in uns Gehens. Und während wir so unsere Augen geschlossen halten und im Austausch mit Gott sind, möchte ich dich fragen, du, der du vielleicht auch heute zum ersten Mal hörst und du sagst, ich habe das verstanden, was es bedeutet, nicht andere Dinge in meinem Herzen für wichtiger achten, sondern ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Und wenn du das möchtest, dann heb doch die Hand und ich möchte mit dir beten. Kann auch sein, du möchtest es einfach erneuern. Sagen, Jesus, hier ist meine Hand, du siehst mein Signal. Ich möchte mich ganz neu auf dich ausrichten. Heb deine Hand und wir wollen beten miteinander. Ja, danke. Danke. Jesus, du hast die Hände gesehen und du siehst die Herzenshaltung, die dahinter steht. Und ich bete jetzt für euch und du kannst in deinem Herzen das auch so formulieren, Herr, du sollst der Fokus, das Zentrum, die Kraft und der Dialog in meinem Leben sein und in Jesu Namen schmeiße ich alles andere raus, was da nicht reingehört. Herr, und ich bete dich, dass du bei diesen Menschen, die die Hand gehoben haben, dass du echt was veränderst, bewegst. Die Einladung ist da, dass du Raum haben sollst und dass andere Dinge dir Platz machen müssen. Du darfst der Fokus, du darfst im Zentrum unseres Herzens sein und dir geben wir jeden Raum, den du brauchst. Und vielleicht können wir uns das auch so, jeder in seinem Herzen einfach nochmal vor Gott formulieren. So, Herr, ich schenke dir den Raum in meinem Herzen, den du brauchst und den du einnehmen willst. Und in den nächsten Tagen zeig mir, was das für mich bedeutet und welche Konsequenzen und Schlüsse ich daraus ziehen soll. In Jesu Namen. Amen.